Meine teuren und lieben Geschwister, zuerst einen guten Abend. Ja, und da wollen wir uns alle ganz herzlich grüßen, wie wir, das heißt Annemarie und ich, aus Langensteinbach. Eigentlich bin ich ja mit meinem Geist und der Seele bei oder mitten unter euch in Neudorf. Sonst hätte ich ja auch den Körper gerne mitgebracht. Aber dieser Körper hat nicht die Kraft dazu. Und wir freuen uns trotzdem. Es gibt ja ein nettes Kinder- und Volkslied in Deutschland. Das heißt, wenn ich ein Vöglein wäre und auch zwei Flügel hätte, ja, da flüge ich heute Abend nicht nach Florida, sondern nach Neudorf. Nach Neudorf würde ich gerne fliegen. Ja, ich habe mich so riesig gefreut heute Abend über das Lied der Brüder. Ist ja kostbar. Meine Seele habt ihr und auch meinen Geist erquickt. Das war eine riesengroße Freude. Eine Freude auch, dass so viele Geschwister den Weg nach Neudorf gefunden haben. Und das nun schon über 20 Jahre. Natürlich lese ich gerne auch die Teilnehmerliste durch und freue mich über jeden Einzelnen. Nur drei Personen, die waren mir unbekannt. Ein besonderer Gruß, das muss ich schon sagen, gilt den Geschwistern aus Braunschweig, den Geschwistern Flack. Ja, also mit euch sind wir ja Jahrzehnte verbunden. Und ich kann mich noch gut erinnern, in Hannover, das war ja eine Doppelstunde. Die begann 15 Uhr und dann war eine Pause und dann war die nächste Versammlung. Und da war natürlich, wenn ihr eingeflogen kamt mit den Kindern, dann standen in der Pause, wenn ich da etwas auf dem Klavier spielte, die fünf alle um mich herum und wunderten sich, dass ich ohne Noten da die Tasten bewegte. Also es waren für mich immer bewegte Stunden. Und dann viel, viel später, dann waren die Mädels, die Ältesten, die das Erzgebirge aufsuchten. Und nun seid ihr wohl das zweite Mal schon hier in Neudorf. Also, ihr Lieben aus Braunschweig, es muss euch eine große Sehnsucht erfasst haben, dass ihr nach dem Erzgebirge speziell nach Neudorf kommt. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Und dann grüße ich auch den Viktor Seifert aus Andernach. Also, lieber Viktor, grüße auch mal deine Mutter, die Martha. Ich weiß gar nicht, ob die noch lebt. Deine Schwester und deinen Schwager. Und da habe ich natürlich eine Frage. Ich weiß nicht, ob es deine Stimme noch tut. Du könntest doch am Samstag, Vormittag oder abends mal ein Lied den Geschwistern singen über Mikrofon. Natürlich in Russisch. Das wäre mir auch eine Freude. So, und nun zu unserem Thema. Über das Spannungsfeld unheimlicher Kräfte. Ja, da hatte ich schnell vier Themen, Unterthemen herausgesucht. Und dann habe ich aber gemerkt, das geht überhaupt nicht. Ich werde über den ersten Punkt, vier Themen, Licht und Finsternis, Leben und Tod, Himmel und Erde, Ewigkeit und Zeit, für die, die die Skizze nicht haben. Das ist also diese Skizze. Für die, die eigentlich über Funk und Bild zugeschaltet sind. Entweder ihr legt dann eine Skizze bei den MP3 mit rein, weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich gemerkt, es geht nicht. Nein, ich werde bei dem ersten Punkt überhaupt nicht fertig werden. Ja, und nun habe ich gedacht, ich werde heute Abend eigentlich nur Grundsätzliches über dieses Thema sagen. Über dieses Thema von dem Spannungsfeld unheimlicher Kräfte. Ja, und gleich zu Anfang. Ich frage also immer noch, wenn ich meine Bibel lese, frage ich und suche darauf dann auch zaghaft eine Antwort. Unheimliche Kräfte. Ich muss euch das sagen, das ist heute Abend keine Lehrstunde, sondern nur ein Zeugnis und eine Information zum Nachdenken. Nichts anderes wünsche ich. Ihr könnt deshalb auch ganz ruhig und sehr entspannt auf euren Stühlen sitzen bleiben. Nur einen Wunsch, mal nachdenken. Ihr braucht das auch nicht zu übernehmen. Aber man sollte auch kritisch sein und manches hinterfragen können. Ja, ich habe mich da gefragt, wo kommen denn nun die unheimlichen Kräfte? Kräfte des Widerspruchs, der Zerstörung nur her. Hat es die schon immer gegeben? Wir wollen zuerst einen Blick in die physikalische Welt tun. Dort tun wir auch. Ja, ganz ungeahnte Kräfte. War diese Gegensätzlichkeit, waren diese Spannungen gewollt oder waren die sogar geplant? Im Anfang schuf Gott die Himmel. Das lesen wir alle. Hundert und tausendmal schon. In den meisten Übersetzungen steht Himmel in der Einzahl. Und das wissen wir nun inzwischen, das ist falsch. Und dann steht das Wort Gott noch da. Ja, und es steht in der Mehrzahl. Es steht hier nicht El, sondern Elohim. Das sind mindestens zwei. Und für uns steht hier der Vater und der Sohn. Denn, das müssen wir auch begründen, wenn wir einen Satz über die Lippen bringen. Denn ohne den aus Gott gezeugten Sohn gibt es keine Schöpfung. Auch die der Himmel nicht. Alles das gesamte All ist durch ihn, dem Sohn, geschaffen. Und er war der erst und einzig Gezeugte vor aller Schöpfung. Und deshalb lesen wir dann gleich an 1. Mose, lasset uns Menschen machen, was unserem Bild gleich sei. Das uns steht hier für die Mehrzahl. Was damals noch nicht geschaffen wurde, das steht in 1. Mose 2, habe ich viel später entdeckt. Da geht es um das Heer des Himmels. Als nämlich Gott die Himmel erschuf, da erschuf er auch das Heer des Himmels einsah. Und später wurden daraus die Heere des Himmels in ihrer ganzen Gegensätzlichkeit. Und wie oft lesen wir dann auch, wenn Gott sich vorstellt, von dem Gott Israels, Yahweh, der Heerscharen. Für uns sind das fast unzählbare Geistlichkeiten. Wie viel Zeit nun zwischen der Schöpfung der Himmel und der Erde liegt, wissen wir nicht. Jedenfalls als die Erde erschaffen wurde, da jubelten und jauchzten alle erschaffenen Engel und Göttersöhne in voller Harmonie wegen der Schönheit und dem Glanz, vielleicht auch wegen der Einmaligkeit der Erde. Und über diesen Kosmos wurden dann Engel, Cherubime, zur Herrschaft eingesetzt, ausgewählt. Und einer der höchsten und schönsten und glänzesten war damit aber nicht einverstanden, weil es noch einen gab, der über ihn stand. Der Gott der Göttersöhne. Ja, aber Gott ist einer. Und dieser Gott hat eben auch einen Namen. Der Allerhöchste hat einen Namen. Und über diesen erhob diese Fürstlichkeit, erhob er sich. Denn er wollte ja so sein wie der Allerhöchste. Und nun lesen wir mal ein paar Gedanken. Und deshalb habe ich eben in meiner Betrachtung immer die Elberfelder Übersetzung von 1905. Da wird der Name, den Gott trägt, der von den Israeliten nicht ausgesprochen wird und er so aber in unserer Bibel steht, Yahweh, der wird da genannt. Zum Beispiel in Hesekiel 28, 12, so spricht der Herr. Und jetzt kommt in den meisten Übersetzungen das hochgestellte Herr. Und ich wünschte einfach, ihr lieben Geschwister, dass wir das lernen, vielleicht noch lernen können, diese falsche Übersetzung mit Herr, weil Herr ja kein Name ist, dass wir dann den Namen Yahweh lesen, weil es ihm wohlgefällt. Und was hinter diesem verbürgten Namen alles steckt, das wäre eine Stunde wert. So spricht der Herr Yahweh, der du, und jetzt spricht er dieser großen Engelmacht zu, der du das Bild der Vollendung warst, voll von Weisheit und vollkommen an Schönheit. Du warst in Eden, dem himmlischen Garten. Gottes Kostbarkeiten und Herrlichkeit war bei dir an dem Tage, da du geschaffen wurdest. Da wurde alles bereitet. Du warst ein schirmender, ein glänzender Cherub. Und ich hatte dich dazu gemacht. Ich hatte dich eingesetzt als Elohim. Du warst auf Gottes heiligen Berg. Du wandelst inmitten feuriger Steine. Berge und Steine das sind Abbilder von Geisteswesen. Kein irdisches Wesen hat je diesen Stand gehabt. Das muss uns doch einmal einleuchten. Vers 15. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tage an, da du geschaffen wurdest. Da gab es keinen Makel, keine Finsternis. Vollkommen. Und jetzt kommt ein kleines Wörtlein, drei Buchstaben, bis. Das ist eine Zeitsetzung. Bis Unrecht in dir gefunden wurde. Sag mal, seit wann soll es Menschen gegeben haben, die vollkommen geboren wurden? Alle, wirklich alle, tragen den Stempel des Todes und der Vergänglichkeit von Geburt an sich. Vers 16. Durch die Größe deines Handels wurde, das ist ein Geschehen, dein Innerstes mit Gewalttat erfüllt und du sündigtest. Und ich habe dich entweiht vom Berge Gottes hinweg, nun habe dich, du schirmender Cherub, verdilgt aus der Mitte der feurigen Geisteswesen. Sag mal, noch einmal, hat ein sterblicher Mensch einen solchen Titel Cherub jemals getragen? Werden wir doch einmal ganz nüchtern beim Lesen dieser Texte. Vers 17. Dein Herz hat sich erhoben ob deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht wegen deines Glanzes. Ich habe dich zu Boden geworfen, habe dich vor Königen dahingegeben, damit sie ihre Lust an dir sehen. Und da gibt es dazu noch eine Parallelität in Jesaja 14, 12 ist doch alles nichts Neues. Aber ich muss uns das wegen des Themas in Erinnerung rufen, weil das Thema, ja, Fragen hervorbringt, die wir auch versuchen, beantworten zu wollen. Ja, also Jesaja 14. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, du Phosphoros, du Luzifer, das ist die Vulgata-Übersetzung, Sohn der Morgenröte, zur Erde gefällt, Überwältiger der Nation. Dieser Name ist ja vielen unbekannt und er kommt auch nicht oft vor. Im Neuen Testament ein einziges Mal. Und dort wird er aber verschwiegen, weil er falsch wiedergegeben wird. 2. Petrus 1, Vers 19 kennt er ja. Ja, da steht, dass das prophetische Wort, ja, ein Wort ist, was in die Zukunft blicken lässt und sagt, das prophetische Wort ist für uns ein befestigendes Wort, was uns im Glauben stabil fest werden lässt. Fest werden lässt. Und jetzt kommt nun eine Passage, die stimmt mit dem Grund Text wirklich nicht überein. Grund werden, dass wir Grund bekommen und fest werden lässt. Und bis der Tag anbreche, bis der Tag anbreche, auf diesen Tag gibt es keine Nacht mehr. Da gibt es nur noch Tag und Licht. Bis der Tag anbreche und der, ja, In fast allen Übersetzungen steht eben der Morgenstern dort. Und der Morgenstern soll in unserem Herzen aufgehen. Aber das ist eine Dichtung und hat nichts mit dem eigentlichen Text zu tun. Da steht nicht, was eigentlich Morgenstern als Hintergrund hat, Astera. Da steht dieses Wort Phosphoros, wie eben in Jesaja 14, 12. Ja, und nun kann der Phosphoros ja überhaupt nicht in unserem Herzen aufgehen. Das geht, der Widerspruch ist so groß. Und wenn ich euch das nur jetzt aus meiner Erinnerung wiedergebe, bis dieser Phosphorus hinauf sein Ziel bekommen hat, eine Vollendung auch erhält. Und der nächste Satz geht dann, das sollen wir in unserem Herzen erkennen, dass keine Prophetie aus eigener Meinung da entstanden ist. Das ist eine solche gewaltige Aussage, darüber sollten wir auch einmal nachdenken. Also, wir sind noch bei dem Text aus Jesaja 14, 12. Wie bist du gefallen, du Phosphorus? Vers 13. Und du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen. Ich will dort meinen Sitzplatz haben, auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinauffahren, auf Wolkenhöhen, mich gleich machen dem Allerhöchsten. Ja, und das möchte ich euch heute Abend auch einmal sagen und bekennen. Ich bekomme hier eine Antwort, wo das Böse, die Kräfte des Widerstandes, alle Spannungsfelder im Weltall ihren Ursprung haben. Dort im Himmel begann durch Überhebung, so sein zu wollen wie der Allerhöchste, die Sünde. Dort hatte sie ihren Anfang und dort hatte sie ihren Ausgang genommen. Auch alle Spannungsfelder, die sich später im Weltall zeigten, fanden dort ihren Beginn und Ausgang. Natürlich gab es bei Gott keine Überraschung wegen des Unheils. Er hat alles, auch diesen Fall, so nennen wir das mal, in seinem Vorsatz und Plan mit eingearbeitet, eingebaut. Und deshalb lesen wir ja auch in 1. Petrus 1, 19, das war vorhin 2. Petrus, 1. Petrus 19, dass sich der Sohn Gottes als Lamm für diese Frage und der Erlösung vor Grundlegung des Kosmos bereitstellte. Natürlich kenne ich auch schon über 70 Jahre die andere Auslegung. Und andere Sichtweise von Bruder A.E. Knoch. Ich kenne diese schon über 70 Jahre. Es macht doch keinen Sinn, wenn man Andersdenkende, auch Menschen, die ein anderes Schriftverständnis haben, ständig verdächtigt, und bekämpft. Da ist mir die Bruderschaft viel zu wertvoll und zu teuer. Das wollte ich hier mit einfügen. Dass ihr nicht denkt, ich kenne die andere Seite nicht der Auslegung der Schrift. Also wir sind noch bei 1. Mose 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel, die gewaltigen Himmelsräume des Universums und all ihr Heer, Engel, Throngestalten, Fürstentümer. Und er erschuf eine Erde. Inzwischen hat sich aber dann allerhand im Himmel und auf Erden gezeigt, ist passiert, ist abgelaufen. Die Rebellion im Himmel hatte gewaltige Änderungen geschaffen. Mit dem Gericht des höchsten Engelfürsten ist ja daraus ein Widerwürger, ein Satan, ein Teufel geworden. Seit dieser Zeit sündigt er. Er kann ja gar nicht anders mehr, als zu sündigen und sich in Gott zu stellen. Aber mit diesem Gericht an dieser Geistesmacht, ja, wurde doch nicht nur er, sondern ein ganzes Drittel der Geistlichkeit, aber auch das ihnen anvertraute Haus, das war der erste Kosmos, mit in die Tiefe gerissen. Vers 2 in 1. Mose 1 gibt uns da ja auch einen Hinweis. Und die Erde, ja, die meisten Übersetzungen steht war wüst und leer, als hätte Gott etwas Wüstes und Leeres geschaffen. Nein, wir lesen vielmehr das Wort wurde. Das gleiche Wort steht ja auch bei der Frau von Lot da. Und Lots Frau wurde zur Salzsäule. Sie war ursprünglich doch keine. Und so lesen wir, und die Erde wurde wüstenleer. Sie wurde ein Chaos, zertrümmert und ohne Leben. Ein Irrsal und ein Wirrsal, so übersetzt es Martin Buber, ein Tohu wa Bohu. So steht es im Text. Und Finsternis bedeckte die Erde und der Geistwind, übersetzt die koordinierte Energie Gottes, Geist, Energie, der Ruach, die raumschaffende Kraft, die schwebte, die brütete und vibrierte über dem Urmeer, den katastrophalen Verwüstungen. Und Gott sprach in dieses Chaos hinein, sein, es werde Licht. Und es ward Licht. Gott restaurierte und repariert und stellte wieder her, was kaputt ging. Und am sechsten Tag erschuf er die Tiere und den Mensch Adam. Ein sehr begrenztes Territorium Land, aber reservierte Gott sich als extraterritoriales Land. Ein Gebiet im Nahen Osten als sein Eigentum, als Garten Eden, und gab es später seinem Volk Israel als ihr Land. Auch im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, wird einiges davon berichtet, dass der damalige und ehemalige Kosmos in einem Wassergericht unterging. Der jetzige Kosmos, in dem wir heute noch leben, ist für das Feuer aufbewahrt und vorgesehen. Nochmal, die Herrscher über diesen Kosmos durften und durfte weiterhin Satan mit seinem gefallenen Engel Heeren ausführen. Ja, woher wissen wir denn das? Wir können nur Schlussfolgern. Zum Beispiel bei der Rede unseres Herrn in der Wüste zu Jesus. Ja, da lesen wir, da machte nämlich der Teufel ein riesengroßes Angebot unserem Herrn Jesus Christus und sagte, wenn du niederfällst und mich anbetest, gebe ich dir die Reiche des Kosmos zur Beherrschung, zur Verfügung. Denn ich habe sie bekommen, die wurden mir gegeben und ich gebe sie, wem ich will. Von wem wohl? Von wem wohl? Natürlich von dem Allerhöchsten wurden diese Reiche übergeben an ihn. Und er hatte Autorität, sie weiterzugeben. Oder wir lesen ein Wort aus 1. Johannes 5, Vers 19. Da steht der ganze Kosmos, der liegt in der Umklammerung des Bösen und ist von ihr eingeschlossen und wird von dieser Macht verwaltet. Oder das andere Zeugnis, Offenbarung 11, auch in Offenbarung 12, lesen wir, dass nun endlich, liebe Geschwister, wie viele Jahrzehnte habe ich dieses Wort überlesen, ein gewaltiger Siegesruf wird uns hier genannt. Extra zweimal, dass wir es nicht erleben, überlesen. Dass nun endlich die Reiche des Kosmos und ihre Herrlichkeit dem Christus geworden ist. Liebe Geschwister, was das bedeutet, nicht nur für den Christus, sondern auch für die, die zu ihm gehören, und zwar als Glieder seines Leibes, nicht als irgendwelche Fromme, die irgendwo neben ihm stehen, als Braut und Versiegelte, was weiß ich alles, nein, als Glieder sind sie ja in dem Christus integriert. Und jetzt so eine Botschaft, so ein Evangelium. Und man hätte gern, dass wenigstens einmal im Jahr die Gemeinde von diesem Siegesruf beschenkt worden wäre. Nein, es darf man nichts hören. Ja, die Reiche des Kosmos sind dem Christus geworden. Und dann weiß ich doch, wenn so ein Satz steht, dann gehören diese logischerweise vorher einem anderen. Ich weiß gar nicht, warum man nicht nachdenkt beim Lesen der Bibel. Hier müssen wir einmal lernen, umzudenken, weil diese Wahrheit von der Tradition und Theologie anders besetzt ist. Auch müssen wir in diesem Zusammenhang aufmerksam machen, dass Satan als ehemaliger Cherub, ja als ein Gott eingesetzt wurde nach seinem Fall. Und es wurde ihm ein ganzer Äon. Liebe Leute, denken wir doch einmal nach. Ein ganzer Äon wurde ihm unterordnet, zur Herrschaft gegeben. Den Text hat ja unser Albrecht gelesen. Und viele sind von diesem Gott dieses Äons, aufgepasst, mit Licht, nicht mit Finsternis, mit Licht geblendet wurden. Man kann also nur mit Licht geblendet werden. Weshalb? Damit man nicht das Evangelium der Herrlichkeit, es geht hier um gewaltiges, um paulinisches Evangelium, das wird verdunkelt werden. Also ein gewaltiges Textwort ist hier eingesetzt. Ja, ändern wir doch einmal diesen Begriff Welt mit Äon aus, weil der Heilige Geist dazu im Worte Gottes verankert hat. Natürlich wissen wir nicht erst jetzt, dass die Schöpfung der Kosmos nicht vollkommen ist. Fallfähig. So hatte Gott ihn konzipiert. Und so wurde er erschaffen. Diese physikalische, materialistische Welt wurde, ohne gefragt zu werden, in die Vergänglichkeit hineingestellt. Auch wenn sie als eine gefallene Welt voller Schönheit, voller Glanz und Herrlichkeit besteht, besitzt sie aber, da braucht man nicht erst fast 90 Jahre alt zu werden, besitzt sie keine Ewigkeit. Ja. Ich bin froh, dass ich ein Manuskript habe, sonst würde ich ja bei manchen Gedanken hängen bleiben. Alles, wirklich alles, trägt den Stempel des Todes und der Vergänglichkeit in sich. Und nun mal ein kleiner Seitenweg, hat mich auch beschäftigt, als ich über dieses Thema nachdachte. Noch einmal zurück. Unsere Erde ist ja ein gewaltiger Körper. Ein gewaltiger Körper. Und hat ja ein Gewicht. Ja, selbstverständlich kann man ausrechnen, was unsere Erde wiegt. Wenn man den Umfang weiß und die Masse berechnen kann, dann weiß man auch, was die Erde wiegt. Ja. Das Gewicht beträgt 5,7 Trillionen Tonnen. Und wenn wir manchmal ein Foto von der Erde aus weiter Entfernung von einem Teleskop aufgezeigt sehen, da sehen wir die Masse, buntfarbig, Erde im luftleeren Raum hängen. Im luftleeren Raum hängen. Man sieht einmal keine Säulen und dann sieht man auch keine Seile. Nein, und kein Stahlseil würde sie halten können. Und doch fliegt sie. Sie fliegt, das wissen wir ja. Sie fliegt mit ungeheurer Geschwindigkeit. Ich weiß ja nicht, ob das jemand weiß, von 107.000 Kilometer in der Stunde um die Sonne. Das ist das 30-fache einer Pistolenkugel. Und dass es uns dabei nicht schwindelig wird und wir von der Erde hinweg gefegt werden, das ist auch ein Wunder. Darüber nur mal kurz nachdenken. Ja. Wo kommen denn nun die ungeheuren Kräfte und Energien her, die unsere Erde an die Sonne bindet, ohne etwas davon zu sehen? Kein Mensch kriegt das mit, was da für Kräfte, magnetische Kräfte der Anziehungskraft da wirksam sind. Ja. Wo kommen diese Kräfte her? Dass unsere Sonne, dass unsere Erde an die Sonne gebunden wird. Und selbst unsere Erde, die besitzt da Kräfte, die alles, auch uns Menschen, auf dieser Erdrinde am Boden hält. Keiner von uns könnte sich auf dem Stuhl halten, weil ohne diese Anziehungskraft der Erde wir alle an die Decke dieses Raumes schwebten, umhertaumelten oder in den Weltraum umherschwebten. Ja, unser Gott hat die Schöpfung bipolar, doppelpolig erschaffen, Plus und Minus und alle anderen Kräfte und Mächte voller Spannung und Gegensätzlichkeit. Das war ja und ist unser Thema heute, das Spannungsfeld unheimlicher Kräfte. Und wenn wir dann jetzt noch ein paar Gedanken auf der geistlichen Ebene tun, dann müssen wir sagen, Mächte, nicht nur Kräfte, sondern Mächte stehen dahinter. Die Menschheit und die ganze Schöpfung, der Kosmos, lebt in einer Welt voller Gegensätzlichkeit, Widersprüchlichkeit und Auseinandersetzung. Das, meine lieben jungen Leute, das müsst ihr wissen, damit ihr nicht zu sehr betrogen und enttäuscht werden von dem Glanz einer vergänglichen Welt. Durch den Einbruch der Sünde brach das Unheil los und überdeckte wie ein Tsunami alle folgenden Generationen. Nun können wir ja noch stundenlang über diesen erbärmlichen Zustand reden. Nein, wir schauen noch ein paar Minuten noch kurz den geistigen Zustand nach. Als Gott den Adam bildete und etwas später die Eva erschuf, da schien alles gut zu werden. Aber die beiden ersten Menschen wiederholten das Sündendrama, was vorher im Himmel ablief. Menschen wurden sterblich und gaben diesen Todesbacillus an Kain und Abel und an allen Generationen weiter. So, auf diese Weise drang der Tod zu allen Menschen durch. Schriftzeugnis. Worauf? Aufgrund dessen alle sündigten und starben. In unseren Übersetzungen steht, der Tod drang zu allen Menschen durch und deshalb sündigen sie. Das ist falsch. Da könnte man eine ganze Stunde noch verbringen und Schriftzeugnisse sagen. Für mich gibt es keine Erbsünde, weil wir den Todesbacillus, das Zellensterben durch Zeugung und Geburt vererben und weitergeben. Millionen Säuglinge sterben jeden Tag. Nicht, weil sie gesündigt haben, sondern weil sie die Sterblichkeit in sich tragen. Das ist doch eine sehr schwere Hypothek, die auf uns lastet und die nur schwer abzuschütteln geht. Jedenfalls sind wir alle am verkehrten Ufer auf die Welt gekommen und müssen von dort evakuiert an das andere Ufer geholt werden. Und wie geht das? Wie geht das? Deshalb sind wir ja 8 Tage in Neudorf. Und wie viele Menschen, auch junge Menschen, haben dort ihr irdisches, sterbliches Leben eingetauscht mit der Unvergänglichkeit, der Unverweslichkeit göttlichen Lebens. Wodurch? Wodurch denn? Ja, ist eine ganz entscheidende Frage. Durch das Evangelium. Durch das Evangelium, das Wort der Wahrheit, das ist der Zeugungsfaktor, der göttliche Same, worin wir dann Leben aus Gott bekommen. Tja, also, nicht durch fromme Aktionen. Da sind ganze Gemeinden unterwegs, die auf Trab gehalten werden müssen, weil sie denken, sie verpassen den Himmel. Es muss noch etwas hinzugefügt werden. Ja, Gesetze und die 10 Gebote, Rituale und Taufen. Sondern ganz einfach glauben. Glauben, vertrauen, sich eins machen und identifizieren mit dem Evangelium, was da ausgesagt worden ist. 1. Korinther 15, ich tue euch Aber Kunden, Brüder, das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr angenommen, geglaubt habt, in welchem ihr auch stehet, durch welches ihr auch errettet werdet. Wenn ihr das Evangelium in dieser Ausdrucksform festhaltet, in der ich es euch verkündigte, also wenn ihr nur zum Schein glaubt, also das wäre ja in der Tragödie, wenn die Leute, und manche sind da schon 30 Mal noch mehrmals nach Neudorf gefahren oder woanders hin in Bibelrüsten, ja, wenn wir nur zum Schein fahren würden, liebe, ja, das wird's da nicht, das wird's da nicht hergeben, nein. Zum Schein glauben, Epheser 1,13, in ihm seid auch ihr, das ihr ist ja besetzt von Glaubenden, seid ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, Wort Logos Christus, die Wahrheit Christus, die Heilsbotschaft von eurer Rettung oder wie ihr gerettet werden sollt, vernommen und gehört habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden. Da frage ich einmal ganz leise, reicht denn das nicht, was hier aufgezählt ist? Warum machen wir die Rettung hinein in den Christus abhängig von so vielen Nebensächlichkeiten? Sicherlich auch Heißordnungen, wie sie im Alten Testament gegeben wurden und wo auch unser Herr überhaupt keinen Einwand hatte. Ein Jüngling kam zu ihm, was muss ich tun, um ewiges Leben zu haben? Da sagte unser Herr, du musst erst einmal die Gebote halten. Da sagte er, das habe ich getan von Jugend auf. Ja, und jetzt sagt er, du verkaufst doch alles. Er war reich an Gütern, verkauft doch was du hast. Dann wirst du ewiges Leben haben. Ja, also das ewige Leben ist auch ein Begriff für sich. Das geht gar nicht an, dass man durch Tat und Erfüllung von Geboten und den Dekalog in den Himmel kommen und göttliches, ewig seines Leben halt. Das geht überhaupt nicht an. Äonisches Leben, das kann man erhalten, aber nicht ewiges. Das geht nur über das Evangelium. Das geht nur über den Christus. Ja. Dieser einmalige Rettungsweg über das Evangelium, nicht nur ein Kind Gottes zu werden, sondern ein Glied an dem Leibe des Christus, ist höchste Auszeichnung, ist allergrößter Reichtum. Nun sind wir hier so viele junge Leute, ja, die vom Evangelium hören und dann auch glauben. Und ich weiß, dass viele dort, ja, schon, ja, irdisches Dasein mit himmlischem Besitz und Leben eingewechselt habt. Schnappt euch jemand und fragt ihn, ob er auch mit ihm beten kann, weil ihr euer Leben dem Christus schenken und anvertrauen wollt. Bitte tut das. Denn in dieser Gnade, in dieser großen Gnade sind wir gerettet worden. Und da gibt's nur ein Mittel für die heutige Verwaltung des Geheimnisses von der Gemeinde, mittels des Glaubens. Und dann sagt Paulus noch, und bildet euch ja nicht ein, dass ihr geglaubt habt. Das ist nicht das Produkt eurer moralischen Empfindung, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Epheser 2,1, und euch, die ihr tot waret, in euren Vergehungen und Sünden, in welchen ihr einst früher umhergelaufen seid, nach dem Motto und Programm, nach dem Äon dieses Kosmos und nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, und dieser Kosmos mit dem Inhalt hat eine Verwaltung und das ist Satan mit all den finsteren Geistern. Des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Liebe Geschwister, doch tief Luft holen. Die Lufthimmel und Atmosphäre stehen unter dem Hoheitsgebiet und der Autorität der Mächten der Finsternis. Das muss uns doch erst einmal gesagt werden und in den Kopf gehen. Wenn wir zum lebendigen Glauben gerufen wurden, dass wir im Eigentlichen in Feindesland stehen und für den Teufel eigentlich fahnenflüchtig sind. Wir gehören, seitdem Gott uns erkauft und für den Sohn erworben hat und auch für sich unter der höchsten Hoheit und sind und bleiben sein Eigentum für immer. Ich nenne mal ein paar Verse aus dem 1. Korinther 11 und 1. Kolosser 1. Lasst uns mit Freuden Dank sagen, aussprechen, mit Worten aussagen, was mit uns geschehen ist, und zwar dem Vater, der uns die Fähigkeit geschenkt hat, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns ja aus der Gewalt und den Mächten der Finsternis gerettet und uns in die Königsherrschaft, das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. Liebe Geschwister, noch 10 Minuten, müssen wir durchhalten. Ich habe es meiner Annemarie versprochen, kürzer zu reden als die übrigen Brüder, aber ich habe es auch kurz gemacht. Gut, also wir leben zwar in der Dunkelheit der Finsternis dieses Kosmos, aber wir sind versetzt im Geist in die Himmelswelt und nehmen dann auch, das ist wachstümlich, unsere Seele mit, dass sie losgelöst wird von dem Zeitlichen, wo sie von der Natur aus hineingeboren wurde, losgelöst werden und lassen uns von der Gottesenergie, von dieser neuen Wirklichkeit tragen. Wir lassen uns umgeben und schützen. Wie war das Thema gleich? Also im Spannungsfeld unheimlicher Mächte. Ja, und wenn, ja, da gibt es also auch, was man in den 70 Jahren alles erleben kann. Da gibt es ja auch Geschwister, die lieber zu Israel und den 12 Stämmen sich zählen wollen. Ja, und dann müssen wir wissen, dass da für die Beschneidung, die Wassertaufe, das Halten der 10 Gebote eingeschlossen ist, auch einschließlich des Sabbats. Und der Sabbat ist nicht der Sonntag, der kirchengeschichtlich dann eingeführt wurde. Das ist auch so eine Verfälschung. Ja, die Nationengemeinde, die erst durch den Apostel Paulus als ein verborgen gehaltenes Geheimnis bekannt gemacht werden durfte, hängt mit einer Auswahl zusammen. Gläubige Menschen, Berufen, Auserwählte stehen im Besonderen in diesem Spannungsfeld falscher Mächte und Gewalten. Das wurde uns nicht gesagt. Ein besonders schönes, bequemes Spannungs schafft eine spannungslose Atmosphäre. So predigt man. Das Gegenteil ist der Fall. Paulus berichtet ja in 1. Korinther 16, 9 davon, denn eine große und wirksame Tür, eine volle Tür des Evangeliums wurde mir aufgetan. Und der nächste Satz, und der Widersacher, der Satanisten, der Gegner sind viele. Ja. Ach, was ich da erleben durfte in den vielen Jahrzehnten, ich würde nicht fertig werden heute Abend, euch das zu erzählen. Traurige, Erfahrungen. Wir möchten das, und ich möchte das auch besonders euch jungen Leuten zurufen und darauf aufmerksam machen, dass der Weg des Glaubens mit viel Täuschung und Verführung zusammenhängt. wenn selbst Satan als das finsterste Wesen sich noch in einem Engel des Lichtes verstellen und verlarven kann, dann sollten wir nicht jeden Geist und jeder Lichtsgestalt hinterherrennen. Ich habe jetzt ein Heft entdeckt, das habe ich vielmals gedruckt, weil es für die heutige Generation wichtig ist, nicht verführt zu werden. Es handelt sich um den Johannes Urban, ein bevollmächtigter Verkündiger in der Jahrhundertwende, Verkündiger des Evangeliums. Und er fährt nach Blankenburg, das ist in Thüringen, zur Allianzkonferenz. Die findet bis heute dort in Blankenburg statt. Da treffen sich Führer der Kirchen- und Gemeinschaftsvertreter. Aber auch diese Stätte war durchseucht von dem Pfingstgeist. Ein Pfingstgeist, der 1909 über Los Angeles, Norwegen nach Kassel eingedrungen war. Und hat ganze Gemeinschaften verwüstet. Also wer da historisch mal reinschauen will, ich habe da viele Jahre verbracht, auch die Literatur zusammenzufassen in einem Heft, damit man mal weiß, was da alles gelaufen ist. Im allerfrömmsten Frack, ja, wurden Menschen zum Glauben gerufen. Und jedenfalls, er bekam dort in Blankenburg die Hand aufgelegt, konnte in Zungen reden und wurde aus dem Rollstuhl heraus geheilt. Er war sehr krank und sein Dienst konnte nur über den Rollstuhl erfolgen. Nach 2 Jahren kommt er wieder nach Blankenburg und teilt den Brüdern mit, dass ihm die Freude und die Vollmacht in der Verkündigung genommen wurde. Er beugte sich und bekennt, lieber wieder im Rollstuhl zu sitzen, als von einem falschen Geist besessen zu sein. Und dazu gab es damals eine Prophetin, die den Brüdern sagte, was richtig und verkehrt, was lichtvoll und dunkel ist. Ja, und die hat dort ihren Mund aufgemacht. Und Satan hat sie offenbar werden lassen, was sie da alles ausgesagt hat. Jedenfalls, der Bruder hat dort sich gebeugt und augenblicklich fiel er auf der Kanzel zusammen und hat bis zum Lebensende, ja, im Rollstuhl gesessen. Oder kennt ihr vielleicht den Klaus Vollmer? Die ältere Generation, die weiß noch. Und ich habe ihn gemocht. Er hat kleine Hefte geschrieben. Die waren so wertvoll, die konnte man weitergeben. Und dann hat er in Hannover, da hat er 2 Bibelwochen gehalten in einem Zelt mit 1000 Besuchern und hat dort den Römerbrief und den Kolosserbrief behandelt. Ich war hin und weg. Die Kassetten, die sind jetzt beim Umzug auch mit verschwunden. Ich hab's, ja. Und dieser Klaus Vollmer, der fährt nach Nürnberg zu einem charismatischen Kongress und kommt neben einem jungen Mann zu sitzen und wird von ihm, wird er die Hand aufgelegt bekommen. Ja. Und von Stund an war seine Vollmacht in der Verkündigung, die waren verloren gegangen. Ich werde die letzte Predigt, die Klaus Vollmer auf der Langsteinbacher Höhe gehalten hat, nicht vergessen. Völlig daneben. Die Wiederkunft Christi wurde lächerlich gemacht und über 100 Jahre nach hinten verlegt oder überhaupt in Frage gestellt. So, und das ist auch nun einige Jahre her. Ich muss euch mal einiges erzählen. Ich war zur Brüderkonferenz auf der Langsteinbacher Höhe. Und ja, spät war es, da war ich in der Bücherei. Und da stand ein Mann neben mir. Er war mir schon aufgefallen. Der hatte solche leuchtend strahlende Augen, unverkennbar. Und dann erfuhr ich, dass er während der Brüderkonferenz auch zu Siegfried Müller nach Karlsruhe fuhr, in dem großen Gottesdienst. Jedenfalls bemerkte ich dann zu nebenbei, ich bin so kaputt, ich muss jetzt. Und ehe ich es versah, kam er mit seinen beiden Händen und wollte sie auf meinen Kopf legen. Ich sag, nimm die Hände weg. Aber sehr bestimmt. Ich bin dann auf mein Zimmer gegangen. Nach einem Jahr hatte ich einen Dienst in Holzhausen. Eine Bibelwoche, 12 Dienste hintereinander. Und wen treffe ich da? Ja, ich wollte in Ohnmacht fallen. Da sah ich diesen Mann wieder. Ja, und ohne ein Wort mit ihm zu reden, sagte ich, du, was ist denn mit dir passiert? Was ist mit dir passiert? Der hatte den Glanz aus den Augen verloren. Und da brach es aus ihm heraus, sagt Johannes, ich habe mich gebeugt, ich habe mich losgesagt von dem Geist der Charismatik, des Pfingstgeistes, habe mich tief gebeugt. Ja, so kann das alles sein. Ich könnte, liebe Geschwister, noch eins, fällt mir gerade noch ein. Neben uns im Erzgebirge war ein Nachbarbezirk, Methodisten, und da war der Pastor, das wussten wir, der war ganz charismatisch. Der konnte in Zungen reden und hat bei Jugendkonferenzen viele junge Leute auf die Thiele fallen lassen. Manche mussten dann zum Arzt wegen Gehirnerschütterung. Jedenfalls, ich machte einen Besuch bei Geschwistern dieser Gemeinde. Sie waren etwas älter. Wir kannten uns schon viele Jahre. Und als ich dort klingelte und der Bruder kam heraus, da war schneeweiß. Ich bin dann hineingegangen und sah auch seine Frau am Tisch sitzen. Also fast erstarrt. Ich sagte, was ist denn mit euch passiert? Was ist denn mit euch passiert? Da sagte, guck, schau, dort. Ja, an der Waschmaschine platzte die Emaille weg. Aber ganz schöne Flächen. Und ich war also noch keine Minute drinne in dieser Wohnung, da platzte es schon wieder. Und ich habe dann geboten, dieser finsteren Macht, diese Räumlichkeit zu verlassen. Was war der Hintergrund? Was war der Hintergrund? Liebe Geschwister, ja, die haben lange gebetet, gefleht für diesen Pastor, dass Gott ihn befreit. Ja, und dieser Pastor hatte eine Vision, dass er nach Nürnberg zu diesem charismatischen Zentrum gerufen sei. Dann verabschiedete er sich. Er gab seine Ordination ab. Trat aus der Methodistenkirche aus und fuhr mit dem Auto und seiner Familie nach Nürnberg. Und als er ankam und sich dort meldete, da haben die gesagt, wir wissen von nichts. Wir brauchen auch niemand. Wir benötigen auch niemand. So können wir nach Hause fahren. Ja, also Dramatik. Und dann hat er versucht, mit viel Liebe und Geduld wieder unter dem Dach der Methodistenkirche zu gelangen. Sie sind ja dann auch gelungen, weil die lieben Brüder aus der Liebe und Barmherzigkeit ihn wieder haben aufgenommen. Und er hat einen Dienst getan. Also, ich schließe mit zwei Zeugnissen. Aus 2. Korinther 11, 3 und Epheser 6, 12. Ich fürchte aber, und das schreibt Paulus der Korinthergemeinde. Und die Korinthergemeinde, die war schon anfällig. Die konnte in Zungen reden und was war, alles Mögliche. Ja, und da schreibt der Apostel Paulus, ich fürchte aber und gleichzeitig zittere ich, dass etwa wie die Schlange Eva durch ihre List verführte und täuschte, also auch euer Denksinn und den Überlegungen, dass sie verdorben werden und dass ihr abgewandt werdet von der Einfalt gegen den Christus. Was da alles möglich ist. Und in diesem Zusammenhang führt er auf, dass sie auch ein anderes Evangelium, einen anderen Jesus und einen anderen Geist empfingen könnten. Sie würden alles wohlwollend ertragen. Und dann steht ja auch dieses Wort Engel, Satan als Engel des Lichtes. Liebe Schwester, das Thema ist ja nur etwas Grundsätzliches angerissen. Aber vielleicht könnten wir übersehen noch einmal konkret darüber reden. Und das letzte Textwort, denn unser Kampf, ja, auf dieser Kampfbahn sind wir gestellt. Wir als Auserwählte, eine Kampfbahn des Glaubens. Ja, und die ist bei mir gefüllt. Die ist bei mir gefüllt. Ja, 70 Jahre laufe und renne und gehe ich auf dieser Straße. Manchmal hin und her, auf und ab. Aber ich kann von dieser Straße nicht mehr weg. Diese Straße, die führt mich bis zur Vollendung. Wenn ich sterbe oder wenn ich entrückt werde, ist egal. Ja, Kampf und Strategie. Ja, unser Kampf, die Strategie im Ablauf des Tages ist nicht wieder die Hausbewohner und die Arbeitskollegen, die Schüler, nein, nicht wieder Fleisch und Blut. Nein, nicht. Sondern wieder die Fürstentümer, von denen wir ja viel gehört haben, den Anfangs- und Elementarmächten, wieder die Gewalten, den Herrschaften, wieder die Weltbeherrscher. Hier steht das Wort Kosmokratur, Kosmos, ja, Kratur. Wieder die Kosmokratoren dieser Finsternis, wieder die geistlichen Mächte, den Geistern der Bosheit in der Himmelswelt. Ja, ihr habt ja noch ein paar Tage Zeit. Vielleicht könnt ihr mit dem einen und dem anderen mal darüber nachdenken. Wir beten noch miteinander. Ja, lieber Vater, du bist ein gütiger Gott und Vater. Und wir danken dir von tiefstem Herzen für dein geschriebenes Wort, weil dieses Wort allein für uns Leben, aber auch Orientierung bedeutet. Und Gnade, darum bitten wir, dass wir beim Lesen deines Wortes es verstehen lernen. Wir danken dir von Herzen. Amen.